Heute mit dem Thema Gesund und gleichzeitig krank über den Fitnesswahn der Deutschen. Wir wiederholen heute eine der erfolgreichsten Aula-Sendungen und zwar im Rahmen des 10-jährigen SWR-Jubiläums, zu dem vom 1. bis 7. September in Hörfunk und Fernsehen Programm-Highlights gesendet werden. Das Aula-Highlight stammt von Manfred Lütz, dem Kölner Theologen und Arzt, der die Gesundheitsreligion und den mit ihr verbundenen Fitnesswahn aufs Korn nimmt. Denn von diesem Wahn profitieren, so Lütz, nur zwei gesellschaftliche Gruppen, die Krankenkassen und die Ärzte. Letztere haben Zulauf von Menschen, die den neuen Fitnesspriestern uneingeschränkt glauben, die ewig gesund bleiben wollen, Tee trinken, Körner fressen und abends schweißgebadet durch den Park joggen. Doch um welchen Preis beten diese armen Menschen die Gesundheitsgötter eigentlich an? Manfred Lütz mit Antworten.
Bei den Recherchen habe ich beim Deutschen Fitnessstudioverband angerufen und da teilte man mir mit, dass im Jahr 2000 die Zahl der Fitnessstudio-Mitglieder in Deutschland auf 4,59 Millionen hochgeschnellt ist, von etwa 100.000 1980, wobei mir die Deutsche Bischofskonferenz mitteilte, dass im gleichen Jahr die Zahl der katholischen Sonntagsgottesdienstbesucher auf 4,42 Millionen zurückgegangen ist. Die Gesundheitsreligion hat zumindest die katholische Variante des Christentums bei uns überholt, wobei es natürlich große Schnittmengen gibt, Pfarrer im Fitnessstudio und so weiter. Und das Interessante ist nun, alle Welt redet von Gesundheit. Aber keiner weiß eigentlich genau, was das ist. Der innere Mediziner Gross, Nestor der inneren Medizin in Deutschland, der hat einmal sehr schön gesagt, ob jemand gesund ist, das hängt davon ab, wie viele Untersuchungen man macht. Macht man 5 Untersuchungen, sind nur 90% gesund. Macht man 10 Untersuchungen, sind nur 80% gesund. Macht man 50 Untersuchungen, hat jeder irgendeinen pathologischen Wert. Sodass man mal zum Ergebnis gekommen ist, gesund ist eine Person, die nicht ausreichend untersucht wurde. Fragen wir die Weltgesundheitsorganisation, die für derlei Fragen eigentlich zuständig ist, so hat die vor einigen Jahrzehnten einmal definiert, Gesundheit sei, ich zitiere jetzt wörtlich, völliges, körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden. Wenn wir mal davon ausgehen, dass wir uns sozial wohlbefinden, wenn wir 1 Million Euro auf dem Konto haben und andererseits hoffen, dass Millionäre alle psychische Probleme haben, ist unter dieser Definition niemand wirklich gesund. In meiner Not habe ich mal einen alten Hausarzt aus der Eifel gefragt. Sagen Sie mal, Herr Kollege, was ist aus Ihrer Sicht eigentlich gesund? Und da hat er mir gesagt, gesund ist ein Mensch, der mit seinen Krankheiten einigermaßen glücklich leben kann. Hans-Georg Gadamer, Nestor der Philosophie in Deutschland, der hat kurz vor seinem Tod ein Büchlein publiziert mit dem Titel »Über die Verborgenheit der Gesundheit«. Und in diesem Büchlein weist er von den Griechen her argumentierend darauf hin, dass für die Griechen Gesundheit ein Geheimnis war. Ein Göttergeschenk, das gestört werden konnte durch Krankheiten. Und diese Störungen zu beseitigen, das war die Aufgabe der Ärzte. Damit sie dann wieder wirken konnte, jene geheimnisvolle Kraft der Gesundheit, für die man den Göttern nur danken konnte. Das ist aber weit weg vom heutigen Gesundheitsbegriff. Gesundheit gilt wie alles in unserer Gesellschaft als herstellbares Produkt. Man muss was tun für die Gesundheit. Von nichts kommt nichts. Wer stirbt, ist selber schuld. Und so rennen die Leute durch die Wälder, essen Körner und Schrecklicheres und sterben dann doch. Und in diesem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass inzwischen wirklich alle Phänomene der Religion restlos im Gesundheitswesen angekommen sind. Wir haben Ärzte als Halbgötter. Wir haben Häresien, die mit inbrünstiger Gläubigkeit geglaubt werden. Wir haben eine heilige Inquisition, die Bundesärztekammer. Blasphemisch, meine Damen und Herren, kann man heutzutage nur noch im Bereich der Gesundheitsreligion sein. Über Jesus Christus kann man in unserer Gesellschaft jeden albernen Scherz machen. Aber bei der Gesundheit, da hört der Spaß auf. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund, rheinischer Pfarrer, linksrheinisch natürlich. Stehe ich neulich mit ihm vor seiner Kirche, geht er zur Kirchentür zurück, macht die Kirchentür zu, kommt wieder zu mir, zündet sich eine Zigarette an mit der Bemerkung, er muss ja nicht alles sehen, zieht den Rauch tief in die Lunge hinein und macht in die Ferne schauend die nachdenkliche Bemerkung, warum soll meine Lunge eigentlich älter werden als ich? Meine Damen und Herren, wenn Sie eine solche Bemerkung in einem entsprechend gesundheitsreligiös bewegten Kreis machen, haben Sie mit allen Reaktionen zu rechnen, die im Mittelalter auf Gotteslästerung standen. Das können Sie doch nun wirklich nicht sagen, wenn das jemand mit Bronchialkarzinom hört. Oder die Bemerkung, wer früher stirbt, lebt länger ewig, die theologisch völlig präzise ist, führt in gewissen Kreisen zu blankem Entsetzen. Ich habe neulich einen Artikel im Wissenschaftsteil der Süddeutschen Zeitung gelesen. Da ging es über japanische Studien über Würmer. also Würmer, dass Würmer nämlich die Diät leben, also Würmer, die quasi nichts essen und wenn überhaupt nur Körner, dass die wahnsinnig alt werden und man sei jetzt dabei, das aufs Menschenmodell zu übertragen. Aber wenn ich mir als Rheinländer vorstelle, ich dürfte quasi nichts mehr essen und wenn überhaupt nur Körner und könnte dann noch nicht mal sterben, das wäre für den Rheinländer die konkrete Beschreibung der Hölle. Aber heute gilt das als großer wissenschaftlicher Fortschritt. Fitnessstudios entstehen an den Stellen, wo früher Marienkapellen entstanden, nämlich an Wegekreuzen. Jeder durchschnittliche Hausarzt kann einem durchschnittlichen AOK-Patienten Bußwerke auferlegen. Das sind Lebensregeln von morgens bis abends, wann man morgens aufzustehen hat, wann man abends ins Bett zu gehen hat, wo das Bett zu stehen hat wegen der Erdstrahlen, was man zu essen hat und vor allem die große Liste, was man nicht zu essen hat. Dagegen ist die Benediktinerregel der reinste Schlendrian. Und der Ausdruck Sünde kommt bei uns auf der Kanzel weder in der evangelischen Kirche noch in der katholischen Kirche noch vor. Beobachten Sie selbst mal, liebe Hörerinnen und Hörer, wo der Ausdruck Sünde Ihnen noch begegnet. Ich sage es Ihnen, meistens im Zusammenhang mit Sahnetochter. Da habe ich mal wieder ein bisschen gesündigt. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ein Architekt hat einmal die Krankenhäuser die Kathedralen des 20. Jahrhunderts genannt. Und insofern ist das Aachener Klinikum sozusagen der Petersdom Europas. Und in diesen Kathedralen finden eherne Riten statt. Wir beobachten bei uns im katholischen Rheinland den bruchlosen Übergang von der katholischen Prozessionstradition in die Chefarztvisite. Die Chefarztvisite ist ähnlich wie die katholische Prozession völlig zwecklos, aber höchst sinnvoll. Zwecklos ist sie deswegen, weil die Information kriegt man als Chefarzt viel besser, wenn man mal in die Kurve guckt oder den Assistenzarzt fragt. Aber nein, der Ritus muss sein, der Patient erwartet das, war der Chef schon da. Und schon entspinnt sich die Prozession, voran die Schwestern, Schülerinnen als Ministrantinnen, dann die Schwestern, dann die Stationsschwester mit der Heiligen Schrift, der Kurve des Patienten, die Assistenzärzte, der Oberarzt und schließlich er, der Chef. Der Chef ist meistens schon etwas älter, nicht mehr so orientiert in seinem Fach, kann aber seine Rechnungen noch gut lesen und wirkt vor allem sehr würdevoll. Im ersten Zimmer wird ihm der Name des ersten Patienten zugeflüstert, man kann ja mal was vergessen, und dann kommt es zum Höhepunkt der Chefesitte. Der Chefarzt wird sakralsprachlich. Die Sakralsprachen Griech und Latein sind aus dem katholischen Gottesdienst weitgehend entschwunden, aber in der Gesundheitsregion sind sie wahnsinnig wichtig. Ein Chefarzt, den man komplett versteht, gilt als inkompetent. Und zum Höhepunkt der Chefesitte sagt der Chefarzt zum Oberarzt: Wissen Sie, Herr Kollege, ich halte das doch am ehesten für eine idiopathische Störung. Der Chefarzt hat idiopathisch gesagt. Der Patient ist tief ergriffen, der Chefarzt schwebt aus dem Zimmer und schon ist der Patient am Telefon, ruft zu Hause an und sagt: Friedchen, er hat idiopathisch gesagt. Kannst du mal im Gesundheitslexikon nachgucken, was das eigentlich heißt? Friedchen geht ans Gesundheitslexikon, kommt zurück und sagt: Idiopathisch heißt, wir wissen nicht, woran es liegt. Und deswegen rate ich immer dringend von der Anschaffung von Gesundheitslexika ab, weil sie den Placebo-Effekt verhindern. Das Ganze, meine Damen und Herren, hat aber dann sehr ernste politische Konsequenzen. Mein Buch ist in Berlin vorgestellt worden von Helmut Karasek und Friedrich Merz von der CDU-CSU, von der Monika Knoche von den Grünen, weil es ein hochpolitisches Thema ist. Wenn nämlich Gesundheit tatsächlich, wie alle Welt sagt, das höchste Gut wäre, dann wäre maximale Diagnostik und maximale Therapie für jeden Einzelnen von uns absolute Pflicht der Gesellschaft und des Staates. Das wäre erstens die Hölle für uns alle, wir kämen aus der Röhre gar nicht mehr raus. Und zweitens wäre es natürlich der sofortige finanzielle Zusammenbruch des Gesundheitswesens. Dennoch darf kein Politiker, der noch gewählt werden will, im Gesundheitsbereich für irgendwelche Einsparungen sein. Man darf höchstens für Effizienzsteigerungen sein. Aber Einsparungen im Gesundheitsbereich, das ist politisch absolut tödlich. Und so treibt der Riesentanker Gesundheitswesen vor sich hin. Und bei Blick auf die Kommandobrücke stellt man fest, dass sie leer ist. Niemand steuert das Gesundheitswesen. Der Kanzler schickt ab und zu Ulla Schmidt rauf zum Putzen, aber ans Steuerrad darf sie nicht. In der Kajüte wird immer wieder Schwarzer Peter gespielt und die üblichen Verdächtigen verhaftet. Methode Casablanca: Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen, die angeblich schuld sind. Die Pharmaindustrie, die Ärzte, die Apotheker, die Krankenhäuser, die Krankenkassen, die Politiker. Meine Damen und Herren, es sind aus meiner Sicht auch nicht die Politiker schuld. Jede demokratische Gesellschaft hat die Politiker, die sie verdient. Und solange wir in allen Geburtstagsreden von Flensburg bis Passau Gesundheit als höchstes Gut preisen, müssen wir uns nicht wundern, dass Gesundheitspolitik de facto seit etwa 20 Jahren nicht mehr stattfindet. Politik ist nämlich die Kunst des Abwägens. Ein höchstes Gut kann man nicht abwägen, Dafür muss man alles tun. Und dann erfasst diese Gesundheitsreligion natürlich irgendwie auch das ganze Leben, wie jede gute andere Religion. Es gibt Menschen, die leben überhaupt nicht mehr, die leben nur noch vorbeugend. Also die leben von morgens bis abends nur noch vorbeugend und sterben dann gesund. Aber auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot. Und dann gibt es jene Sendungen, die man dann abends sehen kann, Gesundheitsmagazine, wo man feststellen kann, dass man sich möglicherweise jahrzehntelang fälschlicherweise gesund gefühlt hat, obwohl man es gar nicht war. Sie kennen vielleicht diese Tragödien, dass jemand sich fälschlicherweise 50 Jahre lang quietschvergnügt fühlt, ein Gesundheitsmagazin sieht und erkennt, mein ganzes Leben ein Irrtum. Am nächsten Morgen ist er bei dem Hausarzt und was dann passiert, wenn man zu viel untersucht wird, das habe ich am Anfang gesagt. Und dann gibt es natürlich einen Schönheitskult. Schön und gesund und Wellness, das gilt irgendwie als eins. Und Schönheit wird heute nicht mehr über Anmut definiert, sondern über den Hautbefund. Schön ist junge, knackige, leicht gebräunte Haut. Das gilt allgemein als schön. Es gibt bestimmte Fernsehsendungen, da kommen nur noch solche Leute vor. Aber mit dem Hautbefund ist das solche Sache. Wir haben in der Dermatologie-Vorlesung gelernt, dass die Haut bis zum 18. Lebensjahr hässlich ist, Pickel und so. Und ab dem 23. Lebensjahr beginnt bereits die Hautalterung. Und zwischen 18 und 23 hat man meistens Liebeskummer und kann das überhaupt nicht genießen. Das heißt, das ganze Konzept ist eine einzige Anleitung zum Unglücklichsein. Man ist das ganze Leben lang damit beschäftigt, einen Hautbefund vorzutäuschen, den man überhaupt nicht hat. Sie kennen ja vielleicht den Karlauer, Ihre Frau sieht immer noch so aus wie vor 20 Jahren. Ja, aber es dauert länger. Da geht wahnsinnig viel Zeit und da geht wahnsinnig viel Geld hinein. Und auch bei Männern ist es inzwischen üblich, dass der 70-jährige Gigolo seinen Schönheitschirurgen inzwischen duzt und nur unangenehm bei der Beerdigung von Gleichaltrigen auffällt, weil er das Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht bekommt. Das ist nämlich einoperiert. Das Ganze, meine Damen und Herren, hat aber dann sehr ernste ethische Konsequenzen. Wenn nämlich der gesunde Mensch der eigentliche Mensch ist, dann ist der Kranke, vor allem der nicht mehr heilbar Kranke, der Behinderte, ein Mensch zweiter oder dritter Klasse. Und die Gesundheitsreligion hat inzwischen ihren eigenen Fundamentalismus entwickelt. Und der Fundamentalismus der Gesundheitsreligion, das ist die Ethik des Heilens. Die Ethik des Heilens, meine Damen und Herren, ist das Ende der Ethik. Die Ethik war einmal der argumentative, kontroverse, wissenschaftliche, philosophische Diskurs über Moral. Das nannte man Ethik. Sobald heute aber jemand Ethik des Heilens sagt, ist Ende der Debatte, dann wird es sakral. Wollen Sie etwa einem mukoviszidosekranken Kind erklären, aus welchen absurden ethischen Gründen Sie ihm nicht helfen wollen? So der ehemalige deutsche Bundespräsident Roman Herzog. Dass die scheinbar so absurden ethischen Gründe sind, dass man einen Menschen am Beginn seiner Existenz, ein Embryo, opfert, um einen anderen Menschen zu heilen, wenn Sie das sagen, gelten Sie als zynisch. Das Ganze wurde damals im Zusammenhang mit den embryonalen Stammzellen immer wieder erwähnt. Und man hat behauptet, dass man über diese Forschungen irgendwann Parkinson heilen könnte. Ich bin auch Neurologe und weiß sehr gut, dass das sehr unwahrscheinlich ist, aber es war damals ein sehr guter Werbegag. Und wenn morgen Abend in der ARD ein Film käme über eine solche gelungene Heilung, Parkinson-Patient vor der Therapie, sich nicht mehr bewegen könnt, im Bett liegend und dann nach der Therapie Tennis spielend. Meine Damen und Herren, das wäre das Ende der Debatte über embryonale Stammzellen in Deutschland. Wer heilt, hat Recht. Dieser eigentlich sehr gute medizinische Grundsatz wird heute ethisch zynisch. Und auch am Ende des Lebens kann man inzwischen einen Menschen, den man nicht mehr heilen kann, sozusagen einen guten Tod vermittelt. Euthanatos, einen guten Tod, wie in Holland und in Belgien das gesetzlich inzwischen möglich ist. Die holländische Regierung lässt jedes Jahr Umfragen machen, die feststellen, wie dieses Gesetz sich auswirkt. Und man weiß, dass etwa 250 Niederländer pro Jahr getötet werden, obwohl sie noch bei vollem Bewusstsein sind und ohne zugestimmt zu haben. Das ist zwar gegen die Gesetzeslage, aber wenn der Damm mal gebrochen ist, dann passiert so etwas und das kommt überhaupt nur raus, weil diese Befragungen anonym sind. Das heißt, ich glaube, das Menschenbild unserer Gesellschaft hat sich inzwischen verändert. Ein Mensch, den man nicht mehr heilen kann, gilt als ein Mensch zweiter Klasse. Und von daher glaube ich, dass die Gesundheitsreligion ganz im Ernst für das Menschenbild heute eine ganz entscheidende Bedeutung gewonnen hat. Und das ist ein anderes Menschenbild als das Menschenbild der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen oder das Menschenbild unseres Grundgesetzes. Von daher glaube ich, dass das, was ich am Anfang satirisch hier gesagt habe, inzwischen durchaus in einer geradezu totalitären Weise beherrschend ist. Und ich glaube, dass vieles von dem, was ich zu Anfang satirisch gesagt habe, unsatirisch gesagt, für viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, geradezu erschreckend gewirkt hätte. Ich habe den Vortrag über dieses Buch auch im Osten Deutschlands häufiger gehalten und man hat mir bestätigt, dass in totalitären Systemen, und die Gesundheitsgesellschaft ist ein solches totalitäres System, man im Grunde die Wahrheit nur noch satirisch sagen kann. Und dann gibt es natürlich ein Problem für uns Rheinländer. Die Gesundheitsreligion ist völlig humorlos. Es gibt höchstens inzwischen Lachgruppen, wo Menschen systematisch lachen, weil Lachen angeblich gesund ist. Für Rheinländer eine schreckliche Vorstellung. Und dann gibt es solche Vorstellungen wie das Bonus-Malus-System. Das heißt, wenn jemand auf Kosten der Solidargemeinschaft, wie man immer wieder sagt, ungesund lebt, raucht, säuft und auch sonst ein schlechter Mensch ist, der soll mal gefälligst mehr Krankenkassenbeiträge zahlen, als jemand, der Körner ist, durch die Wälder rennt und auch sonst nicht viel Freude am Leben hat. Meine Damen und Herren, im ersten Moment mag das plausibel wirken, aber es gibt zwei kleine Probleme dabei. Erstens, wie wollen Sie das kontrollieren? Wie wollen Sie kontrollieren, ob der Bankdirektor Meier nicht abends heimlich hinter dem Rhododendronbusch im Stadtpark raucht? Wie wollen Sie kontrollieren, ob der leitende Angestellte Müller nicht abends heimlich eine Rotweinflasche neben seiner Mülltonne immer leerer werden lässt? Wie wollen Sie das kontrollieren? Sie werden von Ihrer Krankenkasse verpflichtet werden, Rauchmelder auf dem Klo anzubringen. Hinter dem Rhododendronbusch im Stadtpark wird eine Kamera angebracht sein. Das heißt, wir werden den totalen Gesundheitsüberwachungsstaat bekommen. Und ein zweites Argument gegen das Bonus-Malus-System hörte ich neulich von einem Wissenschaftler, der erzählte, er habe die gesamte Weltliteratur auf die Frage hin untersucht, ob eigentlich ein gesundes Leben zu weniger Krankheitskosten führt. Es gibt keine einzige valide Studie international, die das beweist. Im Gegenteil gibt es gewisse Hinweise, dass wenn jemand mit 41 Jahren am Bronchialkarzinom verstirbt, dass er damit die Solidargemeinschaft weniger kostet. Denn er hat all die teuren Alterskrankheiten nicht, die Pflegeversicherung, die auch eine Solidargemeinschaft ist, muss er nicht in Anspruch nehmen und er braucht auch keine Rente in Anspruch nehmen. Das heißt, wahrscheinlich oder möglicherweise ist es so, dass wenn jemand sehr ungesund lebt, wenn er raucht, säuft und auch sonst ein schlechter Mensch ist, schont er die Solidargemeinschaft und wenn das Argument ernst genommen würde, müsste jemand, der das nachweisen kann, weniger Krankenkassenbeiträge zahlen und damit wird deutlich, das ökonomische Argument ist nur vorgeschoben. Es handelt sich in Wirklichkeit um einen volkspädagogischen Ansatz. Man möchte die Deutschen zwingen, gesund zu sein. Ich halte ja ohnehin die Deutschen für ein Volk von Lehrern, das sich durch unterschiedliche Berufe nur verkleidet. Und das erkennt man an einem solchen Problem. Und dann gibt es einen ganz wichtigen Ausdruck, der in keiner Festrede, in keinem Krankenhaus fehlen darf. Und das ist der Ausdruck Ganzheitlichkeit. Dieses Krankenhaus ist ein ganzheitliches Krankenhaus. Hier ist der Herr Müller nicht die Galle von Zimmer 5, nein. Hier ist der Herr Müller von Zimmer 5 mit seiner ganzen Lebensgeschichte, seinen Seelenproblemen und so weiter. Beifall, Buffet, das ist das Übliche. Und das geht dann meistens gegen die Chirurgen, die mit Messern in bewusstlose Leute hineinschneiden und mit denen angeblich nicht reden. Aber dieser Aspekt der Ganzheitlichkeit ist ein Anspruch, den wir gar nicht erfüllen können. Wenn ich im Krankenhaus operiert werden soll, dann möchte ich nicht einen ganzheitlichen Kollegen, der einfühlsam mit mir redet, dann möchte ich einen Chirurgen, der wirklich technisch perfekt operiert. Und dann möchte ich sehr gerne die Galle von Zimmer 5 sein, damit man mir nicht irgendetwas anderes herausnimmt, was ja auch schon passiert sein soll. Diese Ganzheitlichkeit überfordert nämlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus. Insbesondere Krankenschwestern klagen, sie haben viel zu wenig Zeit für Gespräche mit Patienten. Das ist üblich, diese Klage, da bekommt man immer Beifall. Aber ich meine, die Gespräche, die in der Familie nicht mehr geführt werden, die im Freundeskreis nicht mehr geführt werden, die in der Nachbarschaft nicht mehr geführt werden, die kann jetzt nicht die Krankenschwester führen. Und deswegen glaube ich, dass das Gesundheitswesen inzwischen eine Rolle einnimmt, die es gar nicht erfüllen kann. Über die Grenzsituationen menschlicher Existenz, wie Karl Jaspers sie nennt, hat der junge Assistenzarzt eigentlich überhaupt keine Lebenserfahrung. Was Leiden bedeutet, Sterben bedeutet, das weiß ein altes Mütterchen aus der Eifel viel besser als ein junger Assistenzarzt, der gerade mal ein EKG ableiten kann. Und so dringt leise durch den ganzen Gesundheitstrubel der Satz des großen dänischen Philosophen Søren Kierkegaard, der einmal gesagt hat, der Spaß eines Menschenleben für einige Jahre zu retten, ist nur Spaß. Der Ernst ist selig sterben. Die totale Heilssehnsucht der Menschen produziert heute eine totale Pathologisierung und Frustration. Wir leisten uns gewaltige Verdrängungsapparaturen, sprechen von einer medizinischen Überversorgung und einer emotionalen Unterversorgung. Je mehr Krankheiten wir bekämpfen, desto mehr chronische Krankheiten kommen heraus. Wir bekämpfen nicht den Krebs, sondern wir bekämpfen den Tod, denn den Krebs gibt es gar nicht. Es gibt nur verschiedene Formen pathologischer Zellalterung. Aber alle Welt spricht vom Kampf gegen den Krebs. Das aber ist ein religiöses Thema. Das Tragische aber ist, um den Tod zu vermeiden, nehmen wir uns das Leben. Das heißt, wir nehmen uns unwiederholbare Lebenszeit, um den Tod zu vermeiden, und sterben dann doch. Und an dieser Stelle könnte es so scheinen, als wäre ich der Auffassung, Gesundheit sei völlig unwesentlich. Hier muss ich aber Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in gewisser Weise einen Salto Mortale zumuten, denn ich glaube, als Arzt, der ich bin, dass Gesundheit natürlich ein hohes Gut ist. Aber es ist eben nicht das Höchste. Und Gesundheit ist nicht geeignet zur religiösen Aufladung. Wenn man also eine seriöse Religion hat, wenn man Christ ist, Muslim, Jude oder einer sonstigen seriösen religiösen Orientierung nahesteht, dann kann man gelassener mit der Gesundheit umgehen, nicht lässig, aber gelassener. Und so können die Altreligionen im Grunde emanzipatorisch wirken gegen die totalitären Zumutungen der Gesundheitsreligion, denn es gibt auch ein gesellschaftliches Problem bei der Gesundheitsreligion. Sie ist völlig egoistisch, ähnlich wie die Esoterik. Der Esoteriker ist nur an seinen Sternen und seiner Zukunft interessiert und der Gesundheitsreligiöse interessiert sich für seine Laborwerte und seine Prognose. Das macht viele Kämpfe in diesem Bereich so hart, kalt und herzlos. Und dann gibt es noch ein Wichtiges zu bedenken. Ich habe in meinem Buch einmal zusammengerechnet, wenn man all die Defizitzeiten der Gesundheitsreligion, also wenn man die Zeiten von Behinderung, Krankheit, Schmerzen, Leiden, Alter, Sterben, Tod wegrechnet von der gesamten Lebenszeit, dann bleiben noch 9,82% der Lebenszeit als lebenslustfähige Zone. Und in der Zeit muss man noch Steuererklärungen machen und so lästige Dinge. Das heißt, Lebenskunst kann eigentlich nur bedeuten, dass man auch in den Grenzsituationen menschlicher Existenz Quellen des Glücks eines Lebens findet. Behinderung kann zum Beispiel eine Fähigkeit sein. Demosthenes war der größte Redner der Antike. Und was war das Geheimnis der Redekunst des Demosthenes? Demosthenes hatte eine schwere Sprachbehinderung und hat mit Steinen im Mund gegen die Meeresbrandung angebrüllt. Und er wurde der größte Rhetor der Antike. Homer war der größte Dichter der Antike, wunderschön seherisch in die Ferne schauend dargestellt. Und was war das Geheimnis der Seherkraft des Homer? Homer war blind. Und die bedeutendsten Sinfonien hat Ludwig van Beethoven komponiert, als er taub war. Ich glaube also, meine Damen und Herren, eine Gesellschaft ohne Behinderte wäre nicht nur eine weniger menschliche Gesellschaft, nicht nur eine weniger farbige Gesellschaft, sondern auch eine weniger leistungsfähige Gesellschaft. Krankheit kann auch ein Glücksfall sein. Mancher Manager, der zum ersten Mal ins Krankenhaus kommt und sich überlegt, was mache ich eigentlich mit dem ganzen Stress meines Lebens, und einen neuen Weg geht. Schmerzen und Leiden. Marcel Reich-Ranicki hat gesagt, jede gute Literatur hat mit Leiden zu tun. Papst Johannes Paul II. Hat zu Beginn seines Pontifikats ein eindrucksvolles Schreiben verfasst mit dem Titel Salvifici Doloris über den heilbringenden Sinn menschlichen Leidens. Sehr einfühlsam hat der Papst darin vom Leiden gesprochen, hat ja viel pastorale Erfahrung. Und dass dieser Papst das, was er damals als junger, dynamischer Papst schrieb, jetzt lebt, gehört für mich zum eindrucksvollsten dieses Pontifikats. Für mich war die berührendste Szene im heiligen Jahr 2000, als der alte, kranke Papst in Yad Vashem stand, an der Holocaust-Gedenkstätte in Israel, und wie er da mit brechender Stimme das Entsetzliche dieses Völkermords zur Sprache brachte, das war zutiefst berührend. Auch Alter ist nicht bloß eine Frage der Versorgung. Setzen Sie mal in einen Artikel über alte Menschen, anstatt alte Menschen, den Ausdruck Kaninchen. Sie brauchen den Artikel kaum zu ändern. Wie viel Quadratzentimeter, beziehungsweise bei Menschen Quadratmeter, pro alten Menschen, wie man sie versorgt, wie man ihnen Essen gibt und so weiter und so weiter. Aber dass alte Menschen auch ein Schatz für die Gesellschaft sind, das geht aus dem Blick. Ein Kapitel meines Buches heißt Sterben und Tod als Würze des Lebens oder was ein pompeianisches Bordell mit dem heiligen Hieronymus verbindet. Das ist natürlich erklärungsbedürftig. Im pompeianischen Bordell sind Totenschädel an die Wände freskiert als Aufforderung, Mensch, denke daran, dass du stirbst und lebe jeden Tag lustvoll. Carpe diem, pflücke den Tag. Und der Totenschädel beim heiligen Hieronymus in der Wüste heißt in gewisser Weise etwas Ähnliches. Christ, denke daran, dass du stirbst und lebe jeden Tag ganz bewusst. Natürlich nicht im Bordell. Das ist der Unterschied. Wenn wir unendlich leben würden, gar nicht sterben würden, dann könnten Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, irgendeinem Mitmenschen etwas Böses tun und könnten sich sagen, naja, in 500 Jahren werde ich mich wieder entschuldigen. Einem anderen Menschen könnten Sie etwas Gutes tun und müssten sich sagen, wie ich mich kenne, in 1000 Jahren werde ich ihn wieder enttäuschen. Es wäre alles gleichgültig, es wäre die totale Langeweile. Platon hat gesagt, das wäre die Hölle. Nur dadurch, dass wir sterben, wird jeder Moment unwiederholbar wichtig. Wenn ich jedem von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt im Moment sagen könnte, wann er stirbt, das genaue Datum, dann bin ich sicher, dass Sie morgen schon anders leben werden, weil Ihnen klar ist, das ist ein unwiederholbarer Tag weniger auf der Rechnung, den kriege ich nie wieder. Nun ist es aber so, dass wir alle sterben und dass der morgige Tag ein unwiederholbarer Tag weniger auf der Rechnung ist. Wir leben ja immer in so einer Videomentalität, als könnte man alles wiederholen. Das ist Voraussetzung für fröhlichen Atheismus. Nichts kann man wiederholen. Und ich glaube, dass man, wenn man den Tod verdrängt, im Grunde aber das Leben verpasst. Von daher, wo kann man Lebenslust wirklich erleben, wie mein Buch heißt, Lebenslust? Ich glaube im Bewusstsein der Unwiederholbarkeit jedes Moments. In Muße, wie die Alten gesagt haben, mal völlig zwecklos, aber höchst sinnvoll durch den Wald gehen, nicht mit einem Buch, mein Wald gehört mir und auch nicht aus Gesundheitsgründen und auch nicht, um seiner Frau zu erzählen, dass man durch den Wald gegangen ist, sondern diesen unwiederholbaren Moment eines Lebens zu genießen oder eine wunderbare Melodie im Autoradio zu hören, im Autobahnstau und nicht gleich zu fragen, wie kriege ich das auf CD, wie kann ich das wiederholen? Nichts können Sie wiederholen. Jeder Moment ist unwiederholbar. Und sich das bewusst zu machen, ist Voraussetzung für Lust am Leben. Aber auch, dass wir uns bewusst machen, dass wir selbst, jeder von uns, unwiederholbar ist. Es gibt viele Menschen, junge Menschen, ältere Menschen, die tun immer das, was man so tut, das, was üblich ist. Die sind im Trend. Aber wenn man das ganze Leben immer nur tut, was man so tut, was üblich ist, dann heißt es nachher auf dem Grabstein, er lebte still und unscheinbar, er starb, weil es so üblich war. Und das wäre doch enttäuschend. Die mittelalterlichen Menschen hatten einen faszinierenden Gedanken. Sie kannten Heiltümer. Das waren Bilder, vor denen man gesund werden konnte. Ein solches Heiltum ist der Isenheimer Altar in Colmar. Er stand früher im Antoniterhospital in Isenheim und alle Betten aller Kranken waren auf dieses beeindruckende Gemälde von Matthias Grünewald gerichtet. Und die Menschen glaubten, wenn man das von morgens bis abends sah, dann konnte man gesund werden. Und ich glaube wirklich, obwohl ich schulmedizinisch ausgebildet bin, die mittelalterlichen Menschen hatten hier recht. Vor dem Isenheimer Altar in Colmar kann man gesund werden. Vor dem Isenheimer Altar kann man auch religiös werden, so wie vor der Assunta von Tizian in Ifrari in Venedig und vor der Pietà von Michelangelo in St. Peter in Rom. Ich habe mal eine Fernsehdiskussion gesehen zwischen Ernst Bloch, marxistischem Philosophen, und Gabriel Marcel, katholischem Existenzphilosophen. Beide alten Männer waren in allem unterschiedlicher Meinung, aber schließlich konnten sie sich auf eines einigen. Das Ewige, das Transzendente, könne man schon in diesem Leben erleben. Und zwar in der 9. Sinfonie von Beethoven. Und da lächelten die beiden alten Männer, die bald darauf starben, weil sie noch etwas gefunden hatten, worauf sie sich einigen konnten. Und ich glaube wirklich, wer Sinn dafür hat und die Vespere Solemnis de Confessore von Wolfgang Amadeus Mozart hört, der erlebt Ewigkeit, die die Zeit sprengt, der kann der Welt im Ganzen zustimmen. Und Heinrich Schipperges, der große Arzt und Philosoph aus Heidelberg, hat einmal gesagt, um gesund zu sein, muss man der Welt im Ganzen zustimmen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.